Impulse, der KPMG-Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer neuen Folge von KPMG Impulse, dem Podcast. Heute widmen wir uns dem Thema Compliance und Vergaberecht. Mein Name ist Sonja Irisberger, ich bin Senior Manager bei der KPMG und spreche heute mit unserem Experten von KPMG Law, Franz Arztmann, zu diesem Thema. Wenn du dich vielleicht kurz vorstellst, bitte.
Ja, hallo, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite, Franz Arztmann von KPMG Rechtsanwälten. Mein Schwerpunkt liegt insbesondere im Vergaberecht, wo wir auftraggeberseitig, aber auch bieterseitig regelmäßig beim Ablauf von Vergabeverfahren unterstützen. Und heute reden wir insbesondere über das Verfahren zur Zuverlässigkeitsprüfung und was denn eigentlich zu passieren hat, wenn ein Bieter Verfehlungen in der Vergangenheit begangen hat und wie er denn hier das Risiko eines Ausschlusses im künftigen Vergabeverfahren verhindern kann. Ja, vielleicht kurz allgemein dazu, zum Rechtlichen, die Rahmenbedingungen. Ein Auftraggeber hat ja, das ist ein Vergabegrundsatz, unter anderem eine Vergabe an einen zuverlässigen Bieter sicherzustellen. Das heißt, er hat im Rahmen der Auftragsvergabe zu prüfen und insbesondere auch vom Bieter sich Nachweise ergeben zu lassen, die die Zuverlässigkeit des Bieters belegen. Das kann insbesondere dann ein Thema werden, wenn es denn in der Vergangenheit auf Seiten des Bieters Verfehlungen gegeben hat. Ich möchte dazu anmerken vielleicht, dass die Auftragsvergabe an zuverlässige Bieter unter anderem auch bei Direktvergaben geboten ist. Das heißt, hier kann man sich als Auftraggeber nicht einfach über diese Vorgabe hinwegsetzen. Auch hier muss man, um jetzt rechnungshofsicher zumindest vorzugehen, aber auch allfällige Schadenersatzansprüche, die vielleicht nicht so sehr drohen wie in regulären Vergabeverfahren, ausschließen zu können, eine Zuverlässigkeitsprüfung machen und hier vor allem auch vom Bieter sich entsprechende Nachweise einholen.
Das heißt, ich kann nicht sagen, ich bin aus dem Schneider, so quasi nur, weil ich eine Direktvergabe mache. Das hilft jetzt nicht unbedingt, dass ich weniger Dokumentationspflichten habe oder irgendwie Anforderungen umgehen kann. Auch hier gilt eigentlich das Gleiche, dass ich sage, ich muss einfach die vergaberechtlichen Anforderungen erfüllen.
Oder? Ja, also das kann man durchaus bestätigen, wird oft vergessen. Aber natürlich ist es bei Direktvergaben mit einem geringeren Auftragswert so, dass man hier maßhaltend nur unterwegs sein muss. Aber natürlich, wenn es hier Anhaltspunkte gibt von Verfehlungen im konkreten Zusammenhang, dann muss man auch hier das entsprechend belegen als Auftraggeber und natürlich vom Bieter eine Stellungnahme mit entsprechenden Nachweisen einfordern.
Warum ist jetzt eigentlich diese Prüfung im Vorfeld, wenn ich den Verdacht habe, da stimmt etwas nicht, so wichtig? Ja, ich muss das Gesetzliche eben einhalten. Aber auf der anderen Seite, was kann mir als Auftraggeber überhaupt passieren? Ich wähle den jetzt aus, dann kommt halt irgendwie was raus und der beginnt den Auftrag noch nicht für mich, aber ist irgendwie einmal, das Vergabeverfahren ist abgeschlossen. Kann da ein anderer Bieter, ein Unterlegener noch irgendwas machen oder ist das?
Ja, das ist eben das Risiko, das insbesondere bei regulären formellen Vergabeverfahren droht, dass eben eine Zuverlässigkeitsprüfung nicht ordentlich stattgefunden hat, dass das Risiko eines nachträglichen gebotenen Ausscheidens nicht hier minimiert wurde. Wann poppt das auf? Das ist insbesondere im Falle einer nachträglichen Anfechtung einer Zuschlagsentscheidung ein Thema. Hier kann natürlich ein übergangener Dritter sich dagegen wehren und mit einem Nachprüfungsantrag geltend machen, dass eine Zuverlässigkeitsprüfung, die gesetzlich vorgenommen wäre, zu einem Ausschluss des betroffenen Bieters mit der Verfehlung in der Vergangenheit führen hätte müssen.
Das heißt, ich verliere Zeit, ich habe Ressourcen verschwendet, im schlimmsten Fall mein Projekt, das ich eigentlich starten wollte mit Auswahl des Bieters, liegt da mal und insofern habe ich eigentlich großes Interesse daran, dass ich im Vorfeld die Prüfung ordentlich mache.
Genau, weil allein schon eine unzureichende Prüfung zu einer nichtigen Erklärung der Zuschlagsentscheidung führen muss. Das heißt, man muss zunächst einmal ein ordentlich abgeführtes Vergabeverfahren durch eine gesetzeskonforme Zuverlässigkeitsprüfung nachweisen, bevor es dann in einem zweiten Schritt um die inhaltliche Beurteilung geht. ob denn der betroffene Bieter tatsächlich auszuschließen gewesen wäre oder ob er zu Recht im Vergabeverfahren verblieben ist.
Das heißt, weiß ich nicht, viele Unternehmen oder die meisten, sagen wir mal so, haben ja Beschaffungsrichtlinien, gerade im öffentlichen Bereich natürlich dann, wo sie sicherstellen, dass alle vergaberechtlichen Anforderungen eingehalten werden. Das sollte somit dann auch irgendwo einmal stehen, wie gehe ich für den Fall, also mit dem Fall um, wenn ich hier einen Verdacht habe oder vielleicht im Vorfeld, was muss ich überhaupt prüfen? Und dann zweiter Schritt, wenn irgendwo ein Verdacht einmal aufkommt, wie gehe ich damit um? Was muss ich dokumentieren? Was muss ich auf jeden Fall mir anschauen? Welche Informationen muss ich beim Bieter eben abholen, um hier sicherzugehen, dass alles dokumentiert ist und dass mein Vergabeverfahren hier auch rechtskonform dann abgewickelt wurde?
Ja, also die Zuverlässigkeitsprüfung ist eine wiederkehrende, sehr formalistische Prüfung, fängt an mit der Einholung von Straßenregisterauskünften, Lastschriftanzeigen vom Finanzamt und Rückstandsausweise der Sozialversicherungsträger und dergleichen. Viele Bieter kennen das, ist oft mühsam, aber es ist aus Sicht des Auftraggebers geboten, hier ein formelles Verfahren durchzuführen und insbesondere auch bei Vorliegen von hinreichend plausiblen Anhaltspunkten für eine solche Verfehlung in der Vergangenheit näher nachzubohren. Es empfiehlt sich auch hier eine Art Compliance-System, weil gerade im Bereich Bauvergaben, das ist ja momentan in aller Munde, es seit einigen Jahren Bußgeldverfahren gegen einige Bauunternehmungen gibt, beziehungsweise auch Ermittlungsverfahren gegen zahlreiche weitere. Das heißt, gerade bei Bauvergaben werden öffentliche Auftraggeber gut beraten sein, sich wahrscheinlich bei jedem Vergabeverfahren mit dem Thema zumindest einmal formell intern auseinanderzusetzen und bei Vorliegen von entsprechenden hinreichend plausiblen Anhaltspunkten auch die betroffenen Bieter zumindest zu einer Stellungnahme aufzufordern.
Was wäre denn so ein hinreichender Verdacht? Reicht da, weiß ich nicht, ich höre irgendwo in der Kaffeeküche etwas, dass da möglicherweise etwas passiert ist, dass bei dem Bieter was vorgefallen ist, oder muss es dann schon der Zeitungsartikel sein mit Großhausdurchsuchung durch eine Behörde und dass da jetzt wirklich was passiert ist vielleicht?
Also ein Gerücht in der Kaffeeküche allein wird es wohl nicht sein, weil dieser hinreichend plausible Anhaltspunkt geeignet sein muss, einen Ausschluss des Bieters zu tragen und zu rechtfertigen, wenn denn dieser Bieter nicht entsprechend auf eine Stellungnahme reagiert bzw. eine unzureichende Rechtfertigung schickt. Das heißt, auf alle Fälle wird eine Verurteilung, eine gerichtliche Verurteilung, natürlich ein hinreichend plausibler Anhaltspunkt sein. Wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher auch eine Entscheidung einer nationalen Wettbewerbsbehörde, die eine entsprechende Verfehlung festhält, beziehungsweise auch entsprechend anerkanntes Bußgeld. Schwieriger wird es, wenn nur ein Ermittlungsverfahren gestartet wurde. Aber hier wird man wahrscheinlich auch darauf abstellen, wie weit denn diese Ermittlungen schon gedehnt sind. Kurzum, aber aus Sicht des Auftraggebers würden wir auf alle Fälle empfehlen, im Zweifel ein solches kontradiktorisches Verfahren einzuleiten. Heißt, der Bieter sollte auf alle Fälle bei Zweifeln bzw. bei einer unsicheren Sachlage zu einer Stellungnahme aufgefordert werden, weil dann liegt es am Bieter hier, umfangreich und umfassend Stellung zu nehmen und allfällige Nachweise vorzulegen.
Da sind wir dann schon ein bisschen in Richtung Selbstreinigung, oder? Der zweite Schritt, ja. Wo es eben heißt, was muss der dann im Prinzip alles nachweisen? Also was muss ich als Auftraggeber verlangen? Was muss ich auf Bieterseite für Nachweise erbringen, wenn da jetzt eben feststellt, ich bin ja irgendwo vielleicht straffällig geworden? Wie geht es weiter im Vergabeverfahren?
Ja, also Selbstreinigung ist ein geflügeltes Wort, aber setzt natürlich zunächst einmal eine entsprechende Verfehlung voraus. Das heißt, vorausgesetzt ist, dass diese Verfehlung zugestanden wird beziehungsweise auf andere Weise festgestellt wurde. Aber das heißt jetzt noch nicht automatisch, und das darf es auch nicht automatisch sein nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, dass damit ein Bieter von künftigen Vergabeverfahren auszuschließen ist. Er muss vielmehr die Möglichkeit zur Stellungnahme bekommen. Das heißt, der Auftraggeber hat diesfalls dem Unternehmer Gelegenheit zu geben, glaubhaft zu machen, dass er trotz des Vorliegens eines Ausschlussgrundes, also trotz des Vorliegens der Verfehlung, zuverlässig ist. Und in diesem Zusammenhang gilt es dann, die Frage einer hinreichenden Selbstreinigung zu stellen.
Hat nichts mit Duschen zu tun.
Nein, Selbstreinigung ist was Ähnliches, aber ist eher eine organisatorische, technische Dusche. Nein, es geht im Wesentlichen um die Reaktion des Bieters auf eine Verfehlung in der Vergangenheit, die ihn erst durch diese Reaktion wieder zuverlässig macht.
Da sind wir jetzt aber dann zum Teil auch bei Compliance-Management-Systemen wiederum, dass man sagt, das ist eine von solchen Maßnahmen neben anderen, wie Schadenswiedergutmachung, aber dass man auf jeden Fall auch sagt, ein Compliance-Management-System, wenn ich das implementiere, hilft es zumindest einmal als Nachweis. Ich werde hier aktiv, möchte meine Verfehlungen in der Vergangenheit, in der Zukunft nicht mehr begehen, weil ich hier diese organisatorischen Maßnahmen auch Sätze, die ja auch konkret sind, wenn ich entweder mein CMS dann überhaupt einmal implementiere oder vielleicht dann sogar prüfen, zertifizieren lasse oder so. Oder was wäre deiner Meinung nach, was reicht denn als Selbstreinigung?
Ja, vielleicht einmal die gesetzlichen Vorgaben. Also hier fordert das Gesetz konkrete technische, organisatorische, personelle oder sonstige Maßnahmen. Das heißt, ein sehr, sehr, sehr weiter Bereich und eine große Anzahl an Maßnahmen, die als Reaktion auf eine Verfehlung in der Vergangenheit gesetzt wurden. Kernstück einer solchen Reaktion wird natürlich die Implementierung eines effektiven und wirksamen Compliance-Management-Systems sein, um eben in der Zukunft ähnliche Vorfälle, ähnliche Verfehlungen verhindern zu können oder zumindest das Risiko weitgehend minimieren zu können. Das heißt, hier wird es darauf ankommen, dass ein Bieter nachweist, dass er ein möglichst breites Compliance-Management-System implementiert hat. Und man wird hier wahrscheinlich auch gut beraten sein, ein bisschen auch über die Grenzen zu schauen, was passiert hier, vor allem auch in Deutschland, weil in Österreich ist dazu zu den konkreten Ausgestaltungen von solchen Systemen im Zusammenhang der Selbstreinigung noch wenig Rechtsprechung gibt. Man kann aber vielleicht kurz zusammenfassen, dass man insbesondere bei solchen Compliance-Management-Systemen entsprechendes Commitment der Führungsebene nachweisen können sollte, eine durchgeführte individuelle Risikoanalyse der von der Verfehlung betroffenen oder allenfalls betroffenen Bereiche, insbesondere aber auch interne Handlungsanweisungen. Man sollte auch Schulungen durchgeführt haben und organisatorische Prozesse im Sinne einer Compliance-Infrastruktur aufgesetzt haben, die Existenz eines Compliance-Officers beziehungsweise sogar vielleicht einer externen Person, die hier von außen das implementierte Compliance-System beaufsichtigt beziehungsweise dazu beratschlägt. Ja, aber auch, und das fordert auch das Gesetz ausdrücklich, dass es möglichst schwerwiegende Konsequenzen für Verstöße gegen das Compliance-Programm selbst, aber insbesondere auch gegen die gesetzlichen Bestimmungen geben muss, beziehungsweise dass die betroffenen Mitarbeiter auch Haftungsbestimmungen unterliegen. Ja, die interne Revision spielt auch eine gewichtige Rolle. Die sollte hier das implementierte Compliance-System regelmäßig überwachen und periodisch überprüfen. Und zu guter Letzt ist dann auch die Frage, ob man nicht auch eine externe Bewertung oder Zertifizierung des Compliance-Systems vornehmen sollte. Das führt in aller Regel auch dazu, dass das Risiko eines künftigen Verstoßes vermindert wird.
Ich finde das irgendwie so spannend, weil in vielen Unternehmen, wo ich immer wieder bin, höre ich, Compliance-Management-System braucht man nicht, weil das steht alles eh im Gesetz. Und im Prinzip, genau, wenn man sich damit näher auseinandersetzt, ja, es steht im Gesetz, nur ich muss das ja für meine Leute, für die Mitarbeitenden irgendwie übersetzen. Diese Punkte, die du gerade aufzählt hast, eben ich brauche eine Compliance-Organisation, ich muss Schulungen durchführen und ich muss eigentlich dann schauen, dass ich auch Verstöße irgendwie ahnde, was auch umgekehrt wieder dazu führt, ich muss ja auf diese Verstöße auch draufkommen. Das heißt, auch hier brauche ich mein entsprechendes Kontrollsystem im Unternehmen. Revision hast du genannt, aber also die regelmäßige Überwachung der implementierten Kontrollen und natürlich auch ein Hinweisgebersystem dann im Idealfall, was ja auch momentan noch so ein bisschen das Thema ist, wann das kommt, wie das kommt. Also man kann sagen, Compliance-Management-System jetzt mal auf Bieterseite hilft, um diese Nachweise zu erbringen für die Selbstreinigung. Wie ist es aber jetzt auf Auftraggeberseite? Was empfiehlst du denen?
Also ich glaube, der Grundsatz muss hier gelten, dass man Zweifel hier von hinreichend plausiblen Anhaltspunkten für eine schwere Verfehlung, die an der Zuverlässigkeit Zweifel ist, ausgehen sollte. Das heißt, im Zweifel da sollte man hier einen Prozess implementieren, dass Bieter zu einer Stellungnahme aufzufordern sind. Das heißt, gerade die lange Liste von möglichen Zuverlässigkeits- oder Unzuverlässigkeitsgründen sollte dazu führen, dass man hier vielleicht als Auftraggeber noch einmal die extra Meile dreht und bei einem vorgesehenen Zuschlagsempfänger zumindest hier das im Wege einer Bieternachfrage noch einmal genauer untersucht und auch diese Nachfrage in Form eines internen Vergabe-Compliance-Management-Systems implementiert. Das heißt, diese Nachfragen, gerade etwa bei Bauvergaben, regelmäßig durchführt, weil es denn hier, und das ist, glaube ich, allgemein bekannt, doch eine große Zahl an betroffenen Unternehmen am österreichischen Markt gibt und gerade hier man eben schon wahrscheinlich standardmäßig eine entsprechende Nachfrage implementieren sollte.
Das heißt, eigentlich so kann man zusammenfassend sagen, für beide Seiten, um hier den gesetzlichen Pflichten, Anforderungen, Vorgaben nachzukommen, empfiehlt sich, Prozesse zu implementieren, sowohl auf Bieter- als auch auf Auftraggeberseite, ein Compliance-Management-System, weil wir reden hier eigentlich über einen Teilbereich des Vergaberechts. Da gibt es dann ja noch mehr Anforderungen, die hier zu erfüllen sind, so wie zum Beispiel auch Interessenkonflikte, dass man sagt, auf Auftraggeberseite, auch die müssen ja entsprechend
Vorab ausgeschlossen werden können. Es gibt ja zahlreiche Einfallschneisen für ein Compliance-Management-System bei Vergabeverfahren. Das ist natürlich verschränkt mit den rechtlichen Vorgaben, aber das eine ergänzt das andere. Und ich glaube, wesentlich ist, dass diese Systeme zunächst einmal den rechtlichen Anforderungen standhalten sollten. Aber darüber hinaus müssen diese Systeme natürlich auch mit Leben erfüllt sein und nicht nur am Papier stehen, weil nur dann wird man auch im Falle einer Nachprüfung oder eben, wenn das ganze Thema auf sonstige Weise aufpoppt wird beim Rechnungshof, wird man eben das plausibel darstellen können, dass man hier die gesetzlichen Anforderungen, die ja im Bereich der Zuverlässigkeit sehr streng sind, aber eben auch im Bereich der geforderten Selbstreinigung besonders streng sind, dass man die auch eingehalten hat. Das heißt, einerseits Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen, wobei es in Einzelfällen natürlich sehr schwer sein kann, wie zum Beispiel, wenn man jetzt infolge eines Kartellverstoßes sich umfassend zur Zahlung des verursachten Schadens committen muss. Also das ist natürlich etwas, was natürlich sehr schwer fällt, wenn das Ausmaß des Schadens überhaupt noch nicht feststellt und es natürlich noch auch einige Gründe gibt, an der Entstehung eines Schadens dem Grunde nach zu zweifeln. Aber ich glaube, allgemein ist es wichtig, eine Reaktion zu zeigen, eine Reaktion nachweisen zu können durch die Umsetzung eines umfassenden Compliance-Management-Systems, das eben auch mit Leben befüllt ist.
Ja, ich glaube, das waren schon einmal sehr schöne Schlussworte fast, dass das eben kein Papiertiger ist. Das heißt, auf der einen Seite, glaube ich, können wir mitnehmen, die Einhaltung des Vergaberechts ist nicht ganz trivial. Es braucht entsprechende Maßnahmen in der Organisation, natürlich auf Auftraggeberseite, diese ganzen Anforderungen zu dokumentieren. Darum sollte man sich auf jeden Fall kümmern, würde ich mal sagen. Und auf der anderen Seite, das ist eher dann so die, zuerst einmal sind wir bei der Prävention, aber eben wenn was passiert ist, auf der Reaktionsseite, dass man hier auch die Abläufe in der Organisation hat, auf Bieterseite, um etwas nachweisen zu können, aber auf Auftraggeberseite, um diese entsprechenden Anforderungen auch zu erfüllen und hier auch einzuholen, die Maßnahmen, würde ich mal sagen.
Ja, das kann ich auf alle Fälle unterstreichen aus rechtlicher Sicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das auch aus Compliance-Sicht entsprechend eben auch gemacht werden sollte.
Na, ist auf jeden Fall spannend, was hier auch dann die Zukunft bringt mit vielleicht auch der einen oder anderen Judikatur mehr, was sich auf dem Gebiet dann noch weiter tut. Dazu gibt es dann vielleicht eine nächste Podcast-Folge, wenn wir hier neue Gerichtsurteile zum Beispiel haben.
Ja, es bleibt spannend. Das ist natürlich schon Gegenstand von Entscheidungen, vor allem Bundesverwaltungsgericht etwa. Ja, es bleiben doch einige Fragen offen und insbesondere ist zu erwarten, dass künftige Entscheidungen noch viel mehr ins Detail gehen und dieses Thema uns noch länger befassen wird.
An dieser Stelle bedanken wir uns einmal fürs Zuhören. Das waren jetzt eben mein Gesprächspartner Franz Arztmann und ich. Und bis zur nächsten Folge von unserem Podcast Impulse.
Ja, und danke auch von meiner Seite und für allfällige Rückfragen oder weitergehende Analysen stehen wir natürlich von KPMG Law gerne zur Verfügung.
Dankeschön.
Impulse, der KPMG Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.